Wir hatten gestern die vier edlen Wahrheiten. Und das ist ja so, manchmal wird das dem Buddhismus so angelastet, Leben ist Leiden, das ist so eine pessimistische Angelegenheit. Dieses Dukkha ist ein bisschen blöd übersetzt mit Leiden. Eigentlich heißt es, wir sind nicht wirklich erfüllt. Und wir versuchen immer, Erfüllung zu kriegen. Wir sind rastlos, wir sind getrieben, wir haben Zweifel, wir wollen irgendwas, wir begehren irgendwas. Und wir sind selten in dem Zustand von einer klaren, reinen Selbstbezogenheit. Das beschreibt eigentlich das Leiden viel mehr als der bei uns gebräuchliche Begriff. Und die sechs Bereiche, die wir ja mal kurz erwähnt hatten, dieser große Teil des samsarischen Rades, das sind sozusagen die Stile oder die Arten, wie wir gewohnt sind, die Welt zu sehen. Und dann gibt es diese 12 Glieder im Außenrand und Michael hatte sie gestern schon vorgelesen mit dem Lotus-Sutra, mit den vier edlen Wahrheiten im Lotus-Sutra. Und die beziehen sich darauf, dass wir es nicht gewohnt sind, unser eigenes Inneres zu reflektieren, weil wir es meistens gar nicht richtig kennen. Das ist die Unwissenheit. Die Unwissenheit heißt, wir sind nicht geübt, nicht trainiert und nicht gewohnt, unser eigenen Geist, unser eigenes Bewusstsein zu beobachten. Das heißt, dass wir einfach unseren Tendenzen hinterherleben. Wir kommen von innen heraus, haben wir Neigungen und wir leben die einfach ab. Und das tun wir jeden Tag auf tausendfältige Art und Weise. Stellt euch mal vor, ihr sitzt in einem Café und seid mit einer Freundin verabredet zum Plaudern. Jetzt kommt diese Freundin aber nicht. Und ihr sitzt und wartet eine halbe Stunde, zum Beispiel. Und dann haben wir bestimmte Gewohnheiten oder Neigungen, wie wir innerlich darauf reagieren, wenn wir versetzt werden. Wie machen wir das? Was denken wir dann? Was ist die blöd? Genau. Immer nur passiert mir das. Die kam schon immer zu spät.
Die ist auch zu spät geboren worden.
Die ist auch zu spät geboren worden. Die kann gar nicht glücklich sein, weil sie immer zu spät kommt. Die müsste dringend meine Therapie. Es ist unverschämt. Die klaut meine Zeit.
Die nimmt mich nicht wichtig genug.
Die nimmt mich nicht wichtig genug. Zum Beispiel.
Weiß nicht, ich würde das also weniger streng sehen. Ich bin vielleicht etwas zu lange in Asien. So wie du das jetzt hier auch mit Indien vormachst. So it is.
Genau.
Take the time.
Ist ein anderer Stil.
Du gewinnst mehr. Das ist für dich noch eine Mühe.
Es ist ein anderer Stil. Wir könnten einfach denken, boah, die ist noch nicht da. Ich gehe mal eben rüber zur Apotheke ein paar Aspirin kaufen oder irgendwas. Ich mache schnell noch eine kleine andere Besorgung. Oder wir lesen in einem Buch, was gerade spannend ist und denken, hoffentlich bleibt die noch ein bisschen weg. Hoffentlich lässt sie sich noch mehr Zeit. Oder wir denken, ist ihr was passiert? Geht es ihr nicht gut? Ist da alles okay? Und die eine oder andere Richtung ist vom Impuls her erstmal so unsere bevorzugte. Ja? Und das sind die gewohnheitsmäßigen Denkmuster. So sind wir es. Wir sind es gewohnt, entweder in die Jammerspur zu gehen oder in die Anklagespur. Oder wir sind froh, endlich unsere Ruhe zu haben und sind es gewohnt, uns immer ein bisschen Freiraum zu verschaffen. Oder wir sind es gewohnt, uns sehr um andere zu sorgen. Ist was mit ihrem Mann? Ist was mit ihrem Sohn? Ist was mit ihrem Kind? Und das sind unsere Gewohnheiten. Das sind unsere Neigungen, wie wir das Leben denken. Und um diese Geschichten geht es in den 12 Gliedern in dem äußeren Kreis. Und das ist das, was der Buddha, wo er merkte, okay, das ist es. Es fällt ja auch hier so oft, auch wie im Herzsutra, der Begriff Leerheit. Sagt euch, ne? Leere ist Form und Form ist Leere. Und eigentlich ist genauso wie Leiden der Begriff ein bisschen ungünstig ist, ist auch Leerheit eine ungünstige Übersetzung, weil eigentlich ist alles voll. Man müsste von übermäßiger Fülle sprechen, das wäre richtiger. Es heißt eigentlich, alles ist leer davon, eine eigene Existenz zu haben. Wie kompliziert ist das denn? Und damit zielte der Buddha darauf ab, dass das behauptet wurde, es gibt in uns ein Selbst, das ist unveränderlich. Und er fand, das stimmt nicht. Er fand heraus, alles ist abhängig voneinander. Und alles entsteht aus einer Unzahl von Bedingungen. Aus so vielen Bedingungen, dass wir sie niemals alle im Blick haben können. Geht nicht, es sind zu viele. So ist es auch mit uns selbst. Und das, was wir als festes Ich empfinden, ist in Wirklichkeit permanent verändernden Strömungen, wird in einem Meer geströmt und verändert sich permanent. Als 5-Jährige haben wir andere Werte denn als 15-Jährige. Und als 20-Jährige ist uns was anderes wichtig, denn mit 40, 50 oder 60. Aber trotzdem, und das kennen wir alle, wir haben ein Ich-Empfinden, so wie man auch irgendwie so ein Empfinden, es gibt was in mir, also ich spüre das immer sofort, das ist irgendwie alterlos. Kennt ihr das? Ja, die Minka ist irgendwie, ja, okay, ich bin 55, fein, aber irgendwie ist mein Ich-Empfinden, das ist jenseits von Alter. Aber wenn wir genau hingucken, merken wir, das ist wohl altersbezogen. Nur wir merken es nicht. Und dass wir das nicht merken, da hat er immer wieder reingegraben und hat gesagt, bemerkt, dass es sich permanent verändert und dass es nichts Konstantes, Festes gibt, was nicht äußeren Einflüssen ausgesetzt ist. Oder aus inneren Einflüssen kommt. In dem Moment, wo wir auf dieser Welt geboren werden, sind wir alle bedürftig. Jedes Wesen ist das. Die Pflanze braucht Licht und Wasser. Die Frucht braucht Sonne und Regen. Je nachdem, wo wir leben. Wir brauchen bei uns zu Hause eine Heizung und ein richtig solides Haus bei der Kälte. Hier braucht man Kühle und Wind und Frische und Aircondition. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen Gesellschaft, wir brauchen Geborgenheit, wir brauchen Sicherheit, wir brauchen Anerkennung. Und diese Unerfülltheit, die in uns allen wohnt, die wir dann merken, auch an Rastlosigkeit oder Unzufriedenheit oder auch so eine drunterliegende Sehnsucht, die versuchen wir immer durch äußere Faktoren zu stillen und zur Erfüllung zu bringen. Und dann werden wir in den 8 samsarischen Winden geweht. Wir wollen Anerkennung, wir wollen Liebe, wir wollen Wohlstand, wir wollen Gesundheit. Und wir tun alles dafür, um das Gegenteil zu vermeiden. Wir tun alles dafür, oder vieles, und je nach Neigung ist es ein bisschen unterschiedlich. Wir wollen nicht gehasst werden, wir wollen nicht in Armut sein, wir wollen nicht, dass wir in der gesellschaftlichen Schicht unter Hartz IV kippen, und Schmerzen und Unwohlsein wollen wir auch nicht. Und so versuchen wir immer, das eine sicherzustellen und das andere zu vermeiden. Das ist die Dynamik von Samsara. Bedingt durch dieses, wir merken es nicht, und dann kommt angenehm und unangenehm. Und diese 12 Glieder, die beziehen sich, das machen wir dann in Kuschinaga noch weiter, die sind ziemlich ausgefuchst, die beziehen sich sowohl über eine Dynamik, die über Tod, Zwischenreich, Wiedergeburt und das Leben geht, wo es beschrieben wird, was passiert, wie kommt unser Karma, wie treibt uns, wie wehen uns die karmischen Winde durch das Zwischenreich hin zu einer neuen Inkarnation, als auch, dass es jeden Moment passiert. Jeden Moment durchlaufen wir den Kreislauf dieser 12 Nidanas. Weil auch in uns sind alle Sachen, das eine bedingt das andere. Fangen wir mal mittendrin an. Wir fangen beim 6. Nidana an. Und ich mache jetzt noch nicht die Symbolik, weil im tibetischen Rat, das ist dann mit Symbolik behaftet. Das lasse ich jetzt mal eben außen vor. Ich versuche einfach nur mal so den Grundgedanken, dass ihr den Grundgedanken erfasst. Das 6. Nidana ist Sparsa. Ich berühre. Ich berühre mit meinen Sinnen das Dasein. Wir sind ausgestattet. Nee, ich gehe ein bisschen nach vorne. Ich rutsche ein bisschen nach vorne. Wir haben einen Körper. In dem Moment, wo wir geboren werden. Und dieser Körper ist mit Sinnen ausgestattet. Und hier beginnt. Und immer hast du die Unwissenheit. Wir finden das völlig normal, unsere Welt so wahrzunehmen. Ist ja, Welt ist doch so. So. Ich lebe jetzt zum Beispiel mit einem Hund zusammen. Und ich frage mich immer wieder, wie sieht der Hund eigentlich das Wohnzimmer? Hunde sehen ja ganz anders. Ich frage mich auch, wie riecht die eigentlich mit diesem feinen... Also mir hat mal einer erzählt, so ein Hundekenner... Die können jedes Ingredienzchen einer Speise einzeln riechen. Ja? Hunde sehen mehr schwarz-weiß, die haben kaum Farbsehen. Die nehmen, optisch nehmen sie Bewegung wahr. Also wenn du stehen bleibst, kann ein Hund dich nicht so gut wahrnehmen. Sobald du dich bewegst, identifiziert er dich. Und dann diese feinen Ohren von einem Hund. Das heißt, da lebt so ein Tier an meiner Seite, die einen völlig anderen Eindruck von Welt hat, wie ich. Das gleiche mit einem Papagei oder mit einer Katze. Das heißt, wir werden geboren mit einem Körper, wir bekommen diesen Körper und in dem Moment beginnt die Dualität. Das bin ich und das bist du. Das bin ich und das ist der Tisch. Das bin ich und das ist der Schlüssel. Da liegt ein Schlüssel auf einem Tisch. Wir machen die Welt zu Dingen durch unsere Begriffe. Wir machen das auch durch die Sprache. Also Sprache macht ganz, ganz, ganz viel. Subjekt, Prädikat, Objekt. Deutscher Hauptsatz. Jede Sprache hat das. Ich mag dich. Du gehst zur Schule. Und unsere Sprache verdichtet unsere Existenz in Dinge und in Subjekt und Objekt. Und dazwischen tut man irgendwas. Und so empfinden wir das auch. Ich finde das völlig normal, dass mein Wohnzimmer so ist, wie es ist. Und ich habe keine Vorstellung davon, wie es für den Hund ist. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Sie hat einen ganz anderen Eindruck von diesem Wohnzimmer. Und so ist das für jedes Lebewesen, wenn ihr eine Katze habt. So haben wir also den Körper und dadurch, dass wir den Körper so haben, wie der ist, bedingt das auch, dass unsere Sinne so sind, wie sie sind. Mit einem menschlichen Körper hast du diese Augen, diese Ohren, diese Nase, dieses Empfinden, diesen Geschmack. Und dann ganz individuell. Der eine guckt schäl, der andere hört schäl, der dritte kann nicht gut riechen. Und dann sind unsere Sinne in der Lage und sie machen einen Kontakt. Die Berührung. Die Augen sagen ja jetzt nicht Tisch. Die Augen sehen was Graues, was sich spiegelt. Da beginnt dann Citta, das Denken. Aber das Denken oder das Bewusstsein, das beginnt, das arbeitet mit dem, was die Sinne reingeben. Wir hören einen Klang und setzen das innerlich zusammen und sagen Vogel. und direkt mit diesem Vogel kommt, ach wie schön, gefällt mir. Machen wir ein anderes Beispiel. Wir gucken in eine Zeitung, die Augen sehen eigentlich nur schwarz-weiße Muster. Das Gehirn sagt, ein Tortenrezept. Wir sehen eine Schwarzwälder Kirschtorte auf einem Foto und das beschriebene Rezept. Das ist der Kontakt. Wir machen den Kontakt. Dann kommt die Empfindung. Das ist das Nächste. Uns läuft das Wasser im Munde zusammen. Oh, Schwarzwälder Kirschtorte. Oh. Nach der Empfindung, Vedana, nach der Empfindung kommt Tana. Genau. Will ich haben. Tana, erinnert ihr euch, genau, erinnert ihr euch an diesen Mythos von diesen Brahmanen-Gottheiten, die es seit anfangloser Zeit gab? Und dann waberte dieser Sahneball bei denen vorbei. Und einer steckte den Finger und schleckte. Das ist Tana. Und damit war der Hunger oder der Durst geboren. Die Augen sehen schwarz-weiß. Wir setzen das zusammen, sagen Rezept und Schwarzwälder Kirschtorte. Das Empfinden sagt, oh, Speichelfluss. Tana kommt und sagt, will ich haben.
Muss ich haben.
Muss ich haben.
Geht gar nicht ohne.
Das ist dann das Nächste. Das ist dann die, ja, muss ich haben, genau. Und dann kommt, okay, ich backe diese Torte. Wir entscheiden uns, diese Torte zu backen, weil wir sie wollen. Und dann kommt das Greifen. Dann gehen wir aus dieser Entscheidung heraus, da könnte man ja Stopp sagen. Da könnte man ja sagen, okay, ich hätte sie gerne, ich brauche sie aber gerade nicht. In diesem Gap liegt Freiheit. Zwischen 8 und 9. Da können wir, wir wollen die Torte haben, uns läuft das Wasser im Mund zusammen. Und wenn wir das bemerken, diese Dynamik, können wir an dem Punkt sagen, ach, lass mal, ich wollte ein bisschen abnehmen. Nicht so viel Zucker. So. Wenn wir das aber nicht bemerken, kommt dann das Greifen. Wir gehen ins Geschäft, wir kaufen uns die Zutaten. Mehl, Zucker, Kirschlikör, Butter, schwarze Schokolade. Ganz schön aufwendig, diese Torte. Genau. Das kommt gleich, es geht gleich weiter.
Also mit Nummer 9. Junggeselle geht in eine Bäckerei. Junggeselle geht in eine Bäckerei.
Das kommt später. Also wir gehen ins Geschäft und wir backen die und wir gehen ins Geschäft. Und dann kommt Nummer 10. Aus diesem Greifen, dass wir die Zutaten kaufen, backen wir die Torte zu Hause. Das ist das Werden. Die Torte entsteht. Und dann Nummer 11, das ist die Geburt. Dann steht die fertig auf dem Tisch. Und dann kommt Nummer 12, Alter, Krankheit, Tod für die Torte. Mampf, sie wird gegessen. Das ist Alter, Krankheit, Tod. Und dann geht es wieder los. Da wir die Torte gegessen haben, und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir sie gegessen haben, sondern es passiert immer wieder, dann lagert es sich in uns ein, diese Idee, und wir identifizieren uns damit, wir sind Tortenliebhaber. Ich bin diejenige, die nachmittags um 4 immer ein Stück Schokolade braucht. Ich bin diejenige, die Lasagne liebt. Ich bin diejenige, die. Und da ist noch gar nicht die Identifikation, sondern einfach nur, das gehört irgendwie zu mir. Das ist das Erste. Jetzt sind wir bei 1. Wir sind wieder bei Avidya, bei der Unwissenheit. Es gehört zu mir, dass ich Torte mag. Und aus dieser Gewohnheit, es gehört zu mir, dass ich Torte mag, es ist eine Gewohnheit. Man findet Torte einfach toll. Und sie kommt einen wiederholt in den Sinn. Immer wieder steigt die mal auf. Bei der Arbeit, nachmittags, wenn wir Kaffee kochen. Ach, jetzt ein Stück Torte. Wie wär's denn mit einem Muffin? Und dann schaut man sich wieder Rezepte an oder aber man streift durch die Stadt und ist so fokussiert auf die Auslagen von den Konditoreien. Also das Ganze ist jetzt eine Woche später, nachdem wir die Schwarzwälder Kirschtorte gegessen haben, bin ich wieder unterwegs, weil ich die Idee habe, dass ich Torten liebe, gucke ich immer wieder bei Bittner, bei Heinemann, bei... Wir haben ja so edle Konditoreien in Düsseldorf, so, oh wow, ja, diese, oh, zum Hinschmelzen. Und irgendwie wollte ich eigentlich heim, aber ich bieg doch mal eben ab in die Grünstraße und guck mal, was Heinemann gerade so an Torten hat.
Heinemann.
Heinemann. Ja, genau, siehst du? Und dann geht das einfach weiter. Und dann kauft man sich das nächste Stück Torte. Und so passiert das irgendwie jeden Sonntag, jeden Mittwoch, jeden Freitag. Und dann machen wir das 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre. Rechnet euch mal die Tortenstücke aus, die wir bis dahin gegessen haben. Und je öfters wir das machen, umso tiefer gräbt sich diese Identifikation bei uns ein. Und so passiert das eigentlich mit allen. Ich bin diejenige, die immer versetzt wird. Keiner nimmt mich wirklich ernst. Es gräbt sich und gräbt sich und gräbt sich ein. Oder die ist die, die immer unpünktlich ist. Und der ist immer so unzuverlässig. Unsere Gewohnheiten, unsere Denkmuster graben sich, je weniger wir sie reflektieren und je weniger wir sie auch immer wieder unterbrechen, graben sie sich tiefer und tiefer ein. Das ist wie eine Quelle. Das beginnt mit einem Mal. Jeder, der mal geraucht hat, weiß das. Die erste Zigarette. Man hat ja richtig Arbeit, sich das anzugewöhnen. Ja? Und irgendwann ist das so tief gespurt, dass es zutiefst zu einem gehört. Und wenn wir dann... So, dass es unsere ganze Persönlichkeit prägt. Es ist ein Teil oder es ist eins der ganz vielen Puzzleteile unserer Persönlichkeit. Und das sind sozusagen die karmischen Färbungen. Das sind die Nuancen, mit denen wir das Erleben in dieser Welt, also was zu dem Erleben unserer Welt gehört. Wenn ihr euch mal vorstellt, wir haben alle Internet und man hätte quasi, es gibt doch beim Browser, es gibt doch immer so diesen Verlauf, ja? Da kann man immer gucken, auf welchen Seiten war ich gestern. Und wenn ihr euch mal vorstellt, man hätte quasi einen lebenslang einen Verlauf. Du hast im Internet 100.000, du hast eigentlich nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Alles Wissen dieser Welt ist im Internet vorhanden, mehr oder weniger. Wir können alles googeln, wir können alles surfen. Welche Pfade nehmen wir? Jeden Morgen Wetter kommen. Wir gucken nicht mehr raus und treten nicht mehr auf den Balkon. Wir googeln erstmal, wie wird das Wetter? Ja. Und jeder hat da so seine Neigung. Der bietet mir ja schon immer an. Chefkoch.de, Astro.com, bla bla bla. Ich gucke
also
jeden.
Du sprichst jetzt gerade aus deinem Geist. Ne?
Genau, ich spreche gerade aus meinem. Aber das sind gute Beispiele, weißt du? Ich gucke jeden Morgen, ich habe so eine Schweizer Software, ich bin Hobby-Astrologin. Also ich könnte euch jetzt keine Prognose, aber ich beschäftige mich viel mit Astrologie. Also ich bin dann immer so zweimal am Tag, gucke ich mal eben bei Astro.com, was ist denn gerade bei der los und was hat die für Langläufer oder so. Oder stelle Vergleiche an. Das interessiert mich einfach. Das heißt, wenn ich jetzt nach 20, 30 Jahren Internetgebrauch mal so eine Statistik aus diesem Verlauf machen würde, Spiegel Online, Astro.com, Handelsblatt, keine Ahnung, wo sind wir unterwegs? Pornoseiten, Rezeptseiten, gehen wir viel shoppen. Und jeder hat ein anderes Pattern. Jeder hat ein anderes Muster.
Hast du auch Mike Tyson?
Den kenne ich nicht. Nee. Wer ist Mike Tyson?
Nein, die Seiten hast du gar nicht.
Ne? Die Seiten habe ich gar nicht.
Können wir mal austauschen. Astro und Mike Tyson.
Machen wir.
Aber Google hat all die Seiten.
Google hat all die Seiten. Google hat all die Seiten. Und so ergibt sich so ein ganz individuelles Muster. Und das ist so unsere Persönlichkeit, das ist unser Charakter, das ist unsere Identität. Und das Ding mit dem Avidya, mit dem Ersten, dass wir das nicht merken, das Ding ist, dass wir dann unseren gewohnheitsmäßigen Tendenzen hinterherleben. Wenn wir nicht geübt sind, unseren Geist zu spüren und ihn feiner zu machen, vor allen Dingen geht es um eine Verfeinerung. Es geht nicht um raus aus Samsara und rein in Nirvana. Es geht darum, dass wir, wenn wir unseren Geist nicht schulen, ihn keine Methoden haben, ihn zu bemerken und keine Methoden haben, ihn zu beruhigen oder zu verfeinern, dass wir diesen Impulsen einfach immer unreflektiert hinterherleben. Wir wollen Kaffee, wir machen Kaffee, wir trinken Kaffee, wir sind für 2 Stunden zufrieden, dann wollen wir den nächsten Kaffee. Ja. Wir keine Ahnung was, wir sind es gewohnt, morgens die Zeitung zu lesen, wir wollen da unsere Ruhe haben, bla bla bla. Und Gewohnheiten spuren unsere Neigungen besonders tief. Sie machen ja auch das Leben einfach. Also sie machen dieses komplexe Leben ja auch total überschaubar. Sie geben uns ja auch so eine Sicherheit und eine Struktur. Aber sie spuren unser Leben auf eine für uns bezeichnende und markante Weise. Da ist nichts gegen einzuwenden. Es ist nichts gegen Samsara einzuwenden. Es ist nur eine Beschreibung von, so ist es. Genau so funktioniert es. Und mehr hat er nicht gesagt. Wir spuren, aber was eben auch passiert ist, wir glauben, wir sind frei und wir hätten die Wahl. Wir haben es aber nicht. Wenn wir immer unseren Impulsen hinterher leben, bleiben wir in einem groben Geist behaftet und sind sozusagen Gefangene unserer eigenen Neigungen, Gewohnheiten und Tendenzen. Und dieser Ausstieg zwischen dem 8. und dem 9. Glied, dieses Greifen, man sagt immer, bei Greifen ist der Ausstieg. Das ist jetzt nicht, dass ich die Torte verweigere, aber wenn wir meditieren, und da muss ich euch mal auf die Wichtigkeit einer regelmäßigen Meditationspraxis aufmerksam machen, weil das eine ist, sich mit diesen Lehren vertraut zu machen, und in der Tat, man muss da einfach auch ziemlich viel hören, damit man das versteht. Aber das andere ist einfach, dass man den Geist in der Meditationspraxis schult, dass man ihn verfeinert durch die stille Meditation, dass man ihn zur Ruhe führt und dass man ihn feiner werden lässt. Dann kommen wir an den Punkt, wo wir uns ertappen, wie wir nach unseren Gewohnheiten greifen. Dann sitzen wir und warten auf die Freundin und denken, die ist schon wieder zu spät. Immer ist sie zu spät. Und sind dann in der Lage zu merken, es ist unsere Gewohnheit, so zu denken. Wir könnten auch anders denken, wie es Michael sagte. Atme ein, atme aus, lies ein Buch, geh eben noch was einkaufen. Es ist nicht schlimm und wir enthalten uns der Wertung. Und wir enthalten uns der Urteile. Aber das geht nur, wenn der Geist feiner wird und wenn wir ihn üben. Und bei diesem Ausstieg aus Samsara geht es eigentlich darum, dass wir aus diesen wir reagieren unseren eigenen Tendenzen hinterher. Wir haben innere Tendenzen, wir haben immer innere Impulse und wir leben sie einfach aus. Wir agieren sie aus und wir denken, so bin ich und so bist du und so ist die Welt. Und Freiheit entsteht in dem Moment, wo man immer wieder das auch spürt und merkt, ah ja, das ist meine Sichtweise. Man könnte es auch anders sehen. Das ist hier, diese Reise ist grandios dafür, weil man mit so einer anderen Sichtweise auch konfrontiert wird und mit so einer anderen Lebensweise. Und je härter unsere Sichtweise ist, umso mehr Schwierigkeiten haben Menschen mit diesem wilden Asien. Also wenn man meint, Leben müsste so und so und so sein und alles müsste genau geordnet funktionieren. Also ich habe hier manchmal Gäste, die so sehr rigide in ihren Denkstrukturen eng sind, die werden fast immer krank hier. Weil die werden so geflutet und sie können sich da einfach nicht öffnen und sie können das auch nicht verfeinern. Und das macht eigentlich die Praxis in dieser Reise aus, dass man mit so anderen Lebensformen konfrontiert wird, dass man wirklich seine eigene Sichtweise, das wird einfach automatisch in Frage gestellt. Und Freiheit entsteht in dem Moment, wo wir immer wieder die Wahl haben, so zu reagieren, wie wir es gewohnt sind, oder einen kurzen Stopp zu machen. Ich merke, ich fange an, mich über die Freundin zu ärgern. Ich merke, das ist meine Gewohnheit, dass ich mich immer über andere ärgere oder dass ich mich leicht über andere ärgere. Und ich stoppe an dem Moment. Und ich nehme meine eigenen Gewohnheiten nicht mehr so ernst. Wir hören auf und wir denken, 80% unserer Gedanken wiederholen sich jeden Tag. Wir denken jeden Tag das Gleiche, zu 80%. Das sind unsere Denkgewohnheiten.
Schöner Satz dazu ist, Freiheit bedeutet, nicht die Gewohnheit zu wählen, nicht, sondern die Millionen anderen Optionen,
genau.
Nicht die Gewohnheit zu wählen.
Genau.
Ja, und das macht man ständig.
Genau. Und wir wählen ständig die Gewohnheit. Und dieses aufgeblähte Ego ist einfach nicht nur, dass ich unreflektiert jeden Tag das Gleiche denke. Ich nehme das auch noch total wichtig. Ich nehme das total ernst. Und ich sage da immer ich dazu. Jeder dahergelaufene Gedanke, wir rennen dem hinterher und sagen ich. Ich denke, ich finde, du solltest, du müsstest. Ne? Und wir finden das ganz normal und so ist unsere Welt. Und da greift der Dharma ein und sagt, hey, stop it. Halte still, untersuche, lass den Gedanken weiterziehen. Es ist nur eine Bewegung des Geistes. Sie kommt und sie geht. Du musst das nicht wichtig nehmen. Du musst da auch nicht ich zusagen. Lass ihn einfach vergehen. Gucke, ob du was anderes wählen willst. Und wenn du das Gleiche wählst, wisse, dass du mal wieder das Gleiche wählst. Wisse darum.
Das hat eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit manchen psychotherapeutischen Grenzen. Also so
Handlungsmöglichkeiten. Genau. Ja. Aber darum geht es, wenn es um diesen Ausstieg aus der Samsara ist. Wir machen einfach Samsara selbst. Und wenn wir finden, Ayakema war grandios da drin, in sehr kurzen Sätzen, sehr prägnant, ganz tiefe Sachen darzustellen. Sie sagte, alle Probleme dieser Welt kommen aus 3 Wünschen. Ich will anders sein, als ich bin. Ja, ich bin diejenige, die man immer versetzt. Ich will, dass du anders bist. Und zwar jetzt. Und ich will, dass die Welt anders ist. Und alle Probleme, die wir uns machen, kommen daher. Und es ist sehr spannend, wenn wir unsere Probleme mal unter diesem Aspekt betrachten von ich will, dass ich anders bin, ich will, dass du anders bist, ich will, dass die Situation anders ist.
Kurzformel dafür ist noch, ich hätte es gerne anders.
Ich hätte es gerne anders. Genau. Macht immer Aua. Und zwar hätte ich es gerne anders, weil ich finde, dass es anders richtig ist. Ich. Ja? Weil da kommt so ein blöder Gedanke, der meint, so und so und so sollte das aber sein. so ist das doch richtig. So macht man das doch eigentlich. Das geht doch so nicht. Dann kommen die Wertungen. Ja. Und je mehr wir davon machen, die Wertungen, umso härter ist unser Geist, umso härter ist unsere Mauer von Ich zum Du. Es sind die Wertungen.
Ich scheiße und du bist schuld.
Sehr praktisch.
Bitte ändert dich.
Genau.
Wobei das Gegenteil, alles muss so, oder alles sollte so bleiben, wie es ist, wäre es ja auch nicht. Also von daher Ziele zu setzen, Dinge zu verändern und zu sagen, eigentlich das könnte man verbessern.
Erinnert euch, vielleicht ist es ein bisschen im Gewusel untergegangen, gestern im Sri Lanka, in dem ersten Tempel, in dem wir waren mit den Malereien. Und ich habe noch ein paar Geschichten erzählt. Da war Buddha, da war ja dieser Flug. Ja, da wurde ja gepflügt. Und es gibt diese Geschichte, wo Buddha als junger Mann bei einem Ritual, also sein Vater hat das Feld angepflügt in einer Zeremonie, um damit die Saison für die Landwirtschaft des Pflügens zu eröffnen. Es war ein großes Fest. Und der junge Siddhartha war irgendwie gelangweilt. Und er setzte sich irgendwie unter einem Baum. Und es war so wie jetzt, es war ein Lüftchen, es war nicht heiß, es war angenehm. Und er war in einem Zustand, und erinnert euch mal, wir kennen diesen Zustand, aber wir haben ihn nicht zu oft. Für einen Moment war alles in Ordnung. Alles war okay so. Und diese Zutat, die brauchen wir, wenn wir wirklich was verändern wollen. Sonst kommt es aus dem Mangel, sonst wird es wieder eng. Der setzte sich unter den Bodhibaum. Der war total trainiert in Frustration. Der hatte einen hohen Erfolgsdruck, sagen wir es mal so. Der hatte ja das Königreich abgelehnt. Der konnte es sich nicht leisten, ein verkiffter Yogi zu werden, ja? Der irgendwie scheitert, so ein Sadhu. Das ging nicht. Der wusste wirklich karmisch auch, ich habe einen Job zu erfüllen. Der setzte sich mit einem großen Sankalpa, mit einer großen Entschiedenheit unter den Baum. Und er ließ sich dann nieder und er wusste, ich brauche noch was. Ich brauche diesen Moment von Absichtslosigkeit, damit es funktioniert. Und das Menschenreich hier im samsarischen Rat, diese 6 Bereiche, wir haben die ja nur mal ganz kurz angekratzt. Das Menschenreich ist das einzige Reich, wo man aussteigen kann, weil wir im Menschenreich haben wir genau die richtige Mischung von, und das ist das, was du sagst, ich habe die Schnauze voll, ich will so nicht mehr, ich will was verändern und bewegen, ich will dahin, ich will weg von hier und ich will dahin. Ich habe eine Vision, ich setze Ziele, ich habe ein Timetable, ich habe einen Coach, bla bla bla. Und so entsteht Veränderung, Entwicklung und Bewegung. Und so könnte man eigentlich sagen, dass der Ausstieg aus Samsara ist, nicht wie die alte Tradition sagt, die nicht mehr Wiederkehr oder wir gehen komplett irgendwo anders hin, auf Wolke 7, sondern es ist eigentlich ein Prozess einer immer größeren Verfeinerung. Es ist ein Prozess mit den Schwierigkeiten und den vielschichtigen Bedingungen unseres Lebens immer angemessener umzugehen. Es geht um Angemessenheit. Und meine Erfahrung ist, also ich habe viel Zeit meines Lebens immer in Retreats verbracht. Ich habe jetzt nicht so ein 3-Jahres-Retreat, aber ich gucke, dass ich so 2-mal im Jahr irgendwie 10 Tage irgendwo auf dem Kissen bin. Und mache zu Hause auch immer mal tageweise oder halbtageweise Retreats. Und bin jetzt gerade in einem Studienlehrgang. Also ich bin irgendwie immer am Ball. Und wenn ich dann aber mal eine Phase habe, wo ich nicht zu Retreats kann, wo ich 10 Tage die Klappe halte und nichts anderes mache, als zuerst die Atembetrachtung und dann das offene Gewahrsein praktizieren im Schweigen, dann merke ich, wie ich kann das richtig spüren, Tak-Chok, sagen die Tibeter, dicke Gedanken. Dicke Gedanken, tak, tschok, wie der Geist dick wird, dann werden, ja, meine Meinungen werden wieder so dick, die werden so laut, meine Gedanken werden so laut, die Rastlosigkeit, die so puff, die ist so motzig. So. Und dann merke ich, es wird echt Zeit, mal wieder irgendwo die nächsten Ferien 10 Tage lang die Klappe zu halten, um nichts anderes zu machen, als den Geist wirklich in der Tiefe zu berühren. Und dann wird das alles wieder stiller und es wird feiner. Und ich kann viel, die kleinen Nuancen, die dazu führen, dass große Tendenzen werden, die sich dann zu Bewertungen aufblasen, zu Meinungen, die kriege ich vorher schon abgefangen und kann ein bisschen abbiegen. Ich muss ja nicht kehrt machen. Ich gehe einfach nur 10 Grad weiter nach rechts oder nach links. Und darum geht's. Und wenn wir das jetzt nicht üben, wenn wir uns jetzt nicht damit beschäftigen, das machen wir dann in Kushinagar noch ausführlicher, wenn wir uns jetzt nicht damit beschäftigen, haben wir im Zwischenreich die gleiche Party, nur viel, viel, viel lauter. Wir sind allein, wir werden überwältigt und wir sind es nicht geübt und nicht trainiert, unseren inneren Winden zu widerstehen oder in irgendeiner Form mit ihnen zu arbeiten, wenn wir das jetzt nicht üben. Im Zwischenreich kannst du nichts mehr üben. Im Zwischenreich gehst du mit dem, was du jetzt an Erfahrungen angesammelt hast. Wenn wir das nicht angesammelt haben, schnall dich an und lass dich wehen. Irgendwo in die nächste Inkarnation. Passt schon. Ja, ist ja so. Kommst du irgendwo hin, keine Ahnung. Ja, genau. Punkt.
Noch eine Sache. Also, einmal haben wir dann ja dieses Zugreifen, Händen weg drauf, nicht zugreifen, ne? Die Wachheit da mit Sati, nicht zuzugreifen, das ist Hinayana, kleine Fahrzeug. Und das große Fahrzeug, das hattest du denn auch gesagt, im Hanya Shinyo, da heißt es, nach dieser Weisheit, dass es nicht zu verwirklichen gibt, streben die Suchenden. Also, wenn wir erkennen, dass die ganze Fülle da ist, ja, dann leben wir nicht außer Bedürftigkeit. Es ist ja alles da, dann müssen wir nur noch diese ganze Fülle kanalisieren und dann kommt diese Bewegung. Ja bitte, ne? Und dann ist das eine grenzenlose Freude, wir brauchen gar nichts mehr tun. Es ist alles wunderbar und zwar in diesem Augenblick. Es gibt keine Zukunft und keine Vergangenheit. Aber das sehen wir nur, wenn der Schleier weg ist. Nach dieser Weise, nicht zu wirklich streben die Suchenden. Ne? Schleier weg, alles da, geil. Oh, ist das schön. Bitteschön, bitteschön. Ja? Das ist der große Unterschied. Und deswegen, das Leiden kommt nur, wenn der Schleier da ist und immer, ne, die Gewohnheiten. Ich brauche einen Keks fürs Glücklichsein. Das ist okay. Und das kommt eben durch Meditation. Meditation heißt Schleier wegnehmen. Wir tun immer was in der Meditation. Na gut. Dann haben wir beides, ne? Hinayana, Mahayana.
Ja, das war der Morning Talk. Gerne, gerne, gerne.